herzlich willkommen zur zweiten Folge von unserem kleinen Podcast hier für die Berliner junge Bühnenliteratur-Szene. Am Anfang noch direkt ein Dank an den Friedrich-Bödecker-Kreis und das Programm Kultur macht stark, das dieses kleine Projekt hier möglich macht. Und es ist noch ein bisschen hin, aber wir bewegen uns ungefähr auf das Jahr 2024 zu. Und da ist die U20-Meisterschaft, die deutschsprachige, in Berlin geplant. Also dieser Podcast ist auch eine Road-to-Veranstaltung sozusagen, eine sehr, sehr frühe. Genau, aber ich habe in dieser zweiten Folge wieder mir jemanden rangeholt aus der sehr quirligen U20-Szene, und zwar Anna Clara. Hi, wie geht's dir?
Hallo, mir geht's sehr gut.
Ja, sehr schön. Ja, direkt am Anfang eine kleine Intro-Frage, um dich ein bisschen näher kennenzulernen. Wovon hast du überhaupt keine Ahnung?
Ich muss ehrlich sagen, von Berlin, aber ich hoffe, das wird sich jetzt in den nächsten Jahren ein bisschen ändern. Ich bin frisch hergezogen. Ich habe mich auch nicht ganz in Berlin reingetraut, sondern habe mich erstmal bei Potsdam versucht. Und wenn ich das quasi dann gemeistert habe, wartet dann Berlin auf mich.
Okay, was hat dich hergeführt nach Potsdam beziehungsweise in die Metropolregion Berlin-Brandenburg?
Also meine Familie wohnt sehr weit auf Deutschland verbreitet und ich habe mir quasi die Stelle ausgesucht, wo keiner wohnt, um da dann zu studieren.
Aha, okay.
Ja.
Möchtest du vor deiner Familie fliehen?
Meine Familie ist eigentlich echt lieb, aber irgendwie wollte ich so ein bisschen Abstand am Anfang und ich dachte, ja, in den Norden ist ganz schön,
ja.
Aber Berlin ist ein bisschen voll und dann Potsdam ist echt niedlich.
Ja, okay, ja klar. Potsdam, du traust dich halt ran, das ist doch schön. Sehr gut. Du hast uns auch einen Text mitgebracht. Magst du uns den Titel verraten?
Ja, der Titel heißt Rechtsrang und Rechtsruck.
Mhm. Es wird politisch, nehme ich an.
Es wird ein bisschen politisch, ja.
Es wird ein bisschen politisch, okay. Ich bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Die nächsten Minuten gehören dir. Viel Spaß.
Rechtsrang und Rechtsruck. Es war eine dunkle Zeit für den linken Widerstand, als die französische Revolution nicht so verlief, wie es sich viele linke Demokraten erträumten. Napoleon führte nicht nur keine Demokratie ein, sondern veränderte auch in allen eroberten Gebieten die grundlegenden Verkehrsregeln. Über Nacht verloren so die Linken ihre Vorherrschaft auf den Straßen, als links vor rechts sich plötzlich in rechts vor links verwandelte. Seitdem war es das oberste Ziel der Linken, die Straßenfahrzeuge als Symbol ihres Widerstandes anzuzünden. Bis zum heutigen Tag wird diese Tradition aufrechterhalten, aber eine Rückkehr zu links vor rechts konnte bis in die Neuzeit leider nicht erreicht werden. Vertrieben von den Straßen begannen die Linken, sich verstärkt für den Zugverkehr einzusetzen. Dieser wird hierzulande von den Befürwortern der Selbstregulierung jedes Lebenszweiges verabscheut und deswegen an allen Seiten demoliert. Liberale und Neoliberale sehen in den eindeutigen Regelungen und den sogenannten Fahrplänen des Zugverkehrs eine essentielle Gefahr für ihren Lebensstil. Die Liberalen sehen sich als Freiheits- und Friedensprediger und versuchen mit Hilfe der unsichtbaren Hand des freien Marktes jede Art von Armut und ihre Ausbreitung zu bekämpfen. Aufgrund ihrer Schwäche, Ursachen und Wirkung von Ereignissen aber nachvollziehbarer und argumentativ schlüssiger Art und Weise zu verknüpfen, machten die Liberalen statt dem ungebremsten Kapitalismus die öffentlichen Verkehrsmittel für die Ausbreitung von Armut und Elend verantwortlich. Erst neulich argumentierten die Liberalen, dass durch den billigen öffentlichen Nahverkehr der Frieden auf der sogenannten Ostseeinsel Sylt von Punks bedroht sei, denen ein Besuch dieser Insel nur aufgrund des 9-Euro-Tickets möglich gewesen sei. Die Linken befanden diese Schlussfolgerungen zu Recht als so grotesk, dass sie sich vom Anzünden der Autos eine Auszeit nahmen, um sich verstärkt für den Nahverkehr einzusetzen. Verzweifelt versuchte man, ein zuverlässiges Schienennetzwerk aufzubauen, das auch ländliche Gebiete zu erschwinglichen Preisen anwendet. Dies stellte sich aber schnell als zu optimistische Zielsetzung heraus. Man hatte versucht, 2 Millionen Euro Fahrzeuge mit Chauffeuren ausgestattet als Transportmittel für den öffentlichen Nah- und Fernverkehr zu nutzen. Man hatte allerdings nicht bedacht, dass man den durchschnittlichen Berliner Busfahrer nun nicht wirklich mit einem klassischen Chauffeur vergleichen kann, und so gelang es bislang nicht, die Liberalen von den öffentlichen Verkehrsmitteln zu überzeugen. In vager Vorausahnung eines Niederschlages fuhren die Linken schon ab 1969 zweigleisig und begannen sich um das Internet als alternative Vernetzungsmöglichkeit zu bemühen. Sie lernten sich online zu organisieren und begannen eine Kommunikation, die auf sogenannten Links aufbaute. Diesen Begriff konnten sie so erfolgreich im Internet verankern, dass selbst als die Rechten begannen, sich im Internet zu gruppieren, eine Aufnahme in diese Gruppen meist nur über einen Link möglich war. Links sind also keine Einbahnstraßen. Sie können immer einen Schritt zurücktreten und sich statt bei Bild.de doch noch bei der Tagesschau über aktuelle Ereignisse informieren. Links können sie auch zu ihren Lieblingsliedern von Punkbands führen, zu Demonstrationen für ein bedingungsloses Grundeinkommen, zu Petitionen für unsere Umwelt oder zu vielem mehr. Links führen auch zu geleakten Dokumenten, die Nazis in der Bundeswehr enttarnen oder zum geleakten E-Mail-Verkehr bekannter Politiker mit Lobbyisten. Links ist der Schlüssel zu einer gerechten und modernen Welt. Wir haben lange genug geschmollt und es ist Zeit, die Fehler der Vergangenheit zu reflektieren, es besser zu machen und guter linker Sozialpolitik endlich eine zweite Chance zu geben. Wer denkt, es in einer modernen Gesellschaft ohne Links zu schaffen, der irrt sich gewaltig. Dies gilt off und online. Vielen Dank.
Wow, nicht schlecht. Ja, Applaus. Hier, mein Klatschen wird hier reingespielt. Sehr cool. Es ist ja gar nicht mal so häufig, dass sich jemand so junges so stark mit Politik auseinandersetzt. Wie bist du denn politisch sozialisiert worden? Wie kommt das denn, dass du dich für solche Themen so stark interessierst?
Also ich bin in Dresden aufgewachsen, hatte quasi seit meiner frühesten Kindheit quasi Begegnungen mit Nazi-Demos und eben auch mit den Gegendemonstrationen. Mhm. Und meine Familie ist jetzt nicht irgendwie besonders links- oder rechtsgesinnt, sondern die sind eher so in der Mitte und laufen so mit. Aber dadurch, dass wir dann nach Thüringen gezogen sind, habe ich wirklich dieses unglaubliche zwischen rechts und links stehen quasi miterlebt, weil mit einer linken Regierung, aber 23% AfD, ist das schon sehr schwierig. Und gerade so Propaganda ist ja auch im rechten Bereich ein großes Thema gewesen. Mhm. Und ich finde es einfach schade, dass trotzdem, dass man im Internet irgendwie immer mit links konfrontiert wird, das irgendwie nicht so wirklich anhaftet, sondern das Internet doch ein sehr rechter geprägter Bereich geworden ist.
Ja, das würdest du so sagen? Das Internet ist rechts geprägt?
Auf jeden Fall, so ein Stück weit. Also gerade wenn man die Nachrichten verfolgt oder jetzt auch, was Elon Musk mit Twitter gemacht hat, dass er da quasi den Rechten so einen kleinen Safe Space gegeben hat, um sich zu entfalten, ist das schon sehr traurig irgendwie, dass man da auch wenig Gegenwind irgendwie bekommt, sondern dass ich eher das Gefühl habe, ja, dass man es so ein bisschen aufgibt.
Okay, ja. Ich weiß, was du meinst. Wie bist du dazu gekommen, das mit dem Thema Nahverkehr zu verknüpfen?
Ich habe meinen Führerschein gemacht und ich habe eine Links-Rechts-Schwäche und deswegen war das immer sehr schwer, wenn mein Fahrlehrer mich darauf hingewiesen hat, doch bitte mal zu gucken, ob rechts was kommt. Ich meistens eher nach links geschaut habe, ob da was kommt. Das war in Thüringen zum Glück nicht so gefährlich, weil da eh nicht so viele Autos unterwegs sind. Deswegen hat das nicht so gestört, aber müsste ich jetzt in Berlin fahren, wäre das schon ein größeres Problem geworden.
Okay. Vermisst du das 9-Euro-Ticket?
Tatsächlich nicht, weil bei mir zu Hause ist immer nur Samstag und Sonntags eine Bahn gefahren, mit der ich dann auch nicht mal mit dem 9-Euro-Ticket hätte fahren können, weil es eine Privatbahn wäre.
Aber du meinst in Thüringen jetzt?
In Thüringen, ja. Die fährt einmal den Berg hoch und wieder runter. Aha. Und das macht sie den ganzen Samstag und Sonntag lang. Und ansonsten ja, fährt bei uns im Dorf nicht wirklich ein Bus, den man hätte nutzen können. Und deswegen bin ich dann immer Moped gefahren.
Okay, also du hattest gar kein 9-Euro-Ticket?
Nee, ich hatte nie ein 9-Euro-Ticket.
Oh.
Ja, es war schon traurig.
Es war Heaven.
Ja.
Ja, gut. Du bist jetzt neu im Berlin-Brandenburger Raum. Gibt es irgendwas, was dir direkt aufgefallen ist, was dir ins Auge gesprungen ist, wo du sagst, boah, das hätte ich so nicht erwartet oder das ist irgendwie speziell?
Ich hätte nicht erwartet, dass Potsdam so unglaublich sauber ist. Also selbst Erfurt, was ja die Hauptstadt von Thüringen ist, ist nicht so sauber wie Potsdam. Also selbst in Erfurt sieht man öfter mal Kotze, Pisse oder Bierflaschen. Und in Potsdam sieht man vor allem leere Sektflaschen, die irgendwo rumstehen. Und das ist schon sehr prägend.
Kommen Sie in mein Schloss.
Ja, genau, so ein bisschen. Und auch als ich das erste Mal nach Potsdam quasi gekommen bin, um ins Wohnheim einzuziehen, bin ich ausgestiegen aus der Bahn, bin so eine Alleestraße runtergelaufen und dann bin ich erstmal durch den Park Sanssouci durchs Schloss durchgelaufen, um zum Wohnheim zu laufen. Und das Wohnheim war keine 100 Meter von dem Schloss entfernt.
Ja,
das war schon heftig.
Ja, da merkt man mal, wie herrschaftlich es auch zugehen kann hier.
Hm? Ja, dann habe ich mich schon ein bisschen gewundert, so ein Riesenschloss, so viele Zimmer und ich musste trotzdem um meinen Wohnheimplatz kämpfen. Das war schon ein bisschen unfair.
Ja, kannst ja mal König Friedrich Wilhelm den 25. fragen, ob er dir ein Zimmer überlässt in seinem Schloss. Ne?
Ja, sehr geil. Also hohe Decken finde ich immer geil.
Okay, die letzten beiden Fragen, die ich natürlich jedem und jeder hier stelle. Du hast jetzt gesagt, du kennst dich eigentlich noch gar nicht so richtig gut in Berlin aus, brauchst noch eine Zeit, aber vielleicht kannst du trotzdem direkt am Anfang einmal sagen, was ist bisher das Beste und was ist das Schlechteste oder das Schlimmste?
Also das Beste ist auf jeden Fall die Poetry Slam Szene.
Oh, wow.
Ja, ich komme jetzt langsam rein und treffe ganz viele tolle neue Menschen und das macht mir richtig Spaß, die dann auch alle kennenzulernen und dann so ein bisschen einfach Witze zu reißen, auch im Backstage und sich zu unterhalten. Ist einfach wunderschön, das macht mir so viel Spaß und auch dann ganz viele neue Musiker quasi irgendwie auch kennenzulernen, die dann den Musik-Act meistens zwischen den Poetry Slams dann haben und das einfach mitzuerleben dürfen und dafür keinen Eintritt zahlen zu müssen, weil ich ja auch da bin.
Ja.
Das ist einfach so das schönste Gefühl, was es gibt.
Cool.
Ja. Das Schlimmste an Berlin, würde ich sagen, ist, dass ich eigentlich nie weiß, wo ich genau hin muss. Also ich bin immer wie so ein Tourist mit meinem Handy, der dann auf Google Maps verzweifelt versucht, den Ausgang zu finden. Gerade in S-Bahnhöfen ist es halt sehr schwer und ich nehme immer den falschen Ausgang und muss dann irgendwie nochmal eine Runde rumlaufen. Und es ist sehr schwer, sich zurechtzufinden, wenn man neu ist.
Ich kann dich beruhigen, das mit den U-Bahn- und S-Bahn-Ausgängen, das passiert auch noch nach 5 und auch noch nach 6 und auch noch nach 7 Jahren, würde ich sagen. Ja, sehr schön. Vielen Dank, dass du da warst und dass du deinen Text hier vorgelesen hast.
Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Sehr schön. Und dann, hoffentlich bis zur nächsten Folge. Die werden wir möglichst bald produzieren. Bis bald.
Ja, dann tschüss.
Ciao.